Wir wollen heute Abend beginnen mit dem Studium des ersten Buches Samuel. Ich lese die ersten Verse in Kapitel 1. Und es war ein Mann aus Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim. Und sein Name war Elkana, der Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Dochus, des Sohnes Zufs, ein Ephratiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Peninnah. Und Peninnah hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm zu opfern in Shiloh. Und dort waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, Priester des Herrn. Und es geschah an dem Tag, als Elkana opferte, da gab er seiner Frau Peninnah und allen ihren Söhnen und ihren Töchtern Stücke, aber Hannah gab ihr ein doppeltes Stück, denn er liebte Hannah. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so, wie er das Jahr für Jahr tat, so kränkte sie sie, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog. Und sie weinte und aß nicht. Und Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Wir lesen einmal bis dahin. Es ist sehr wichtig, wenn wir ein Bibelbuch betrachten, und wir müssen ja davon ausgehen, wie hier auf dem Bild angedeutet, die Bibel ist eine ganze Bibliothek. Die Bücher des Alten Testaments und dann die Bücher des Neuen Testaments. Und wenn man ein solches Buch aus der Bibliothek der Bibel nimmt und studiert, ist es wichtig, sich Fragen zu stellen. Wer hat das Buch geschrieben? Zu welcher Zeit wurde das Buch verfasst? Von welcher Zeit spricht das Buch? Was war der zeitgeschichtliche Hintergrund? Und wir müssen uns auch fragen, was ist eigentlich die Botschaft, die Hauptbotschaft eines Bibelbuches? Und wie ist das Bibelbuch aufgebaut? In welche Teile zerfällt es? Denn das alles hilft, um dann die einzelnen Verse besser verstehen zu können. Und auch müssen wir uns fragen, wo innerhalb der Bibliothek des Alten Testaments ist das Buch, das wir jetzt gerade studieren, eingefügt, anzusiedeln. Also, wir gehen mal ans Alte Testament heran und fragen uns, wann ist überhaupt die Bibliothek der Bücher, die vor dem Kommen von Jesus Christus geschrieben worden sind, verfasst worden? Die Antwort ist, die ältesten Bücher, 1. Mose, 2. Mose und so weiter, wurde verfasst von Mose von der Zeit des Auszugs aus Ägypten an. Und nach der strengen biblischen Chronologie, bei der alle Zahlen der Bibel ernst genommen werden, keine wird verändert, und die gehen alle miteinander in ein geschlossenes System mathematisch auf, es braucht also auch keine Veränderung, dann kommen wir eben zu dieser strikten Chronologie, und da ist der Auszug aus Ägypten sehr früh anzusetzen, nämlich auf 1606 vor Christus. Und der Nebeneffekt ist der, dass das dann plötzlich auch mit der Archäologie übereinstimmt. Nicht wahr? So viele Bibelkritiker sagen, schaut mal, da die Zeit von dem Auszug aus Ägypten, die Landnahme unter Josua, da findet man ja keine Spuren in Ägypten und in Kanaan in den betreffenden archäologischen Schichten. Natürlich findet man nichts, wenn man am falschen Ort schaut. Nicht wahr? Wenn man zum Beispiel in Europa in den Archiven der Reformation des 16. Jahrhunderts sucht und möchte herausfinden, ob es einmal einen Bismarck, einen gewissen Bismarck gegeben hat, ja, dann wird man zum Schluss kommen, das ist ein Märchen, das muss ein Märchen sein, er hat nie gelebt. Man findet nichts von Bismarck in den Archiven der Reformation, natürlich nicht. Wenn man am falschen Ort schaut, man muss am richtigen Ort schauen und wenn man dann in den Archiven des 19. Jahrhunderts, oh natürlich, und der Mann war sogar sehr bedeutsam in Deutschland und darüber hinaus. Ja, und so ist es auch hier, das geht dann auf. Also die ältesten Bücher ab 1606 vor Christus und das letzte Buch in der Bibliothek des Alten Testaments wurde von dem Propheten Malachi geschrieben um circa 400 vor Christus, 420, 400 vor Christus. Nun, wir interessieren uns für das Buch Samuel. Es wurde geschrieben von dem Propheten Samuel. Auf jeden Fall ein bedeutender Teil, nämlich 1. Samuel 1 bis 24. In Kapitel 25 wird dann sein Tod beschrieben. Über den Tod hinaus hat er nicht geschrieben. Aber wir können kurz aufschlagen. Da geht es gerade noch um die Geschichte von David, der von König Saul verfolgt worden war. Und dann in Kapitel 25, Vers 1 lesen wir, und Samuel starb. Und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn in seinem Haus in Rama. Woher wissen wir, dass der Prophet Samuel eben an dem ersten Buch Samuel geschrieben hat? Diese Information haben wir aus dem Judentum. Im Judentum wurden viele Dinge überliefert, die eben wichtig waren, um in alttestamentlicher Zeit zu wissen, welche Bücher sind von wirklichen, von Gott anerkannten Propheten geschrieben worden. Nicht wahr? Jeder Prophet, also jeder Bibelschreiber, musste ja den Prophetentest bestehen. Er durfte als Prophet nie eine Voraussage machen, die falsch war. Eine falsche Voraussage macht gemäß 5. Mose 18, dass man ihn als falschen Propheten verurteilen musste. Und darum durfte ein Prophet auch nicht nur über die ferne Zukunft prophezeien, sondern musste auch Kurzzeitprophetie aufweisen. Und anhand der erfüllten Prophetie, und zwar von jedem Punkt, konnte man erkennen, das ist ein Prophet Gottes. Und nach 5. Mose 13 war auch noch wichtig, dass er keine falschen Lehren brachte. Er musste nämlich in Übereinstimmung sein mit den ersten Büchern der Bibel, nämlich 1. bis 5. Mose, mit der Tora. Und Mose war natürlich sowieso auf ganz außergewöhnliche Weise bestätigt worden von Gott, als war Prophet, nämlich in Ägypten, mit all diesen Zeichen und Wundern und den 10 Plagen, die da geschehen sind, und dann auch durch die ganze Wüstenwanderung hindurch, wurde er bestätigt, also mit erfüllter Prophetie und mit mächtigsten Zeichen und Wundern. Und so musste also jeder biblische Prophet, der ein Buch oder ein Teil eines Bibelbuches schrieb, musste als echter Prophet bestätigt werden. Und das wurde natürlich im Judentum weitergegeben. Und so lesen wir im babylonischen Talmud, das ist das wichtigste rabbinische Werk im Judentum, also das ist nicht die Bibel, aber das wichtigste rabbinische Werk im Traktat Baba Batra 14b. Da wird das mitgeteilt. Und da finden wir auch wichtige, wertvolle Informationen auch über andere Bibelschreiber. Und es kommt ja dazu, in 1. Samuel 10, Vers 25 sehen wir, dass Samuel selber ein Schreiber war. Also er konnte Hebräisch schreiben und hat das auch getan. Und da erfahren wir übrigens auch in Baba Batra, dass das Buch Richter auch von ihm verfasst wurde. Das Buch Ruth und wie gesagt, ein Teil von 1. Samuel, nämlich die Kapitel 1 bis 24. Wir haben also in der Bibel die 5 Bücher Mose, die waren klar bestätigt. Danach kam Josua, er schrieb das nächste Buch, das Buch Josua. Und er war von Mose anerkannt. Und darum ist es ganz wichtig, in 5. Mose 34 hat Mose seine Hände auf den Kopf Josuas gelegt, zum Zeichen der Identifikation, dass er, der von Gott gegebene Gesetzgeber, den nächsten Propheten anerkannt hatte. Und Gott selber hatte Josua als Nachfolger von Mose eingesetzt. So war klar, das Buch Josua, das gehört auch zur Bibel. Und dann kam eben Samuel, der das Buch Richter schrieb, Ruth und ein Teil von Samuel. Ich muss noch hinzufügen, Baba Batra erklärt auch, dass Mose das Buch Hiob dem Volk Israel übergeben hatte. Das war ein ganz wichtiges Buch, weil es handelt von einem Mann, der aus der Zeit, bevor es das Volk Israel gab, lebte und ein außerordentlicher, gottesfürchtiger Mann war. Und dieses Buch war ganz wichtig für Israel, dass sie als das auserwählte Volk nicht dachten, wenn jemand etwas vor Gott gelten will, dann muss er ein Israelit sein. Da hatten sie gleich die Lektion, das geht gar nicht darum. Dass Israel das auserwählte Volk ist, das hat eine ganz wichtige Bedeutung, aber das hat nichts zu tun grundsätzlich mit unserer Stellung vor Gott. Denn Hiob war kein Israelit und er war so ein einzigartiger, treuer Mann. Ja, und weiter ist zu sagen, dass eben 1. Chroniker 29, eben uns auch Klarheit gibt, dass da noch weitere Autoren vorhanden waren, nämlich die Propheten Gad und Nathan. Die haben dann eben auch da hinzufügen können. Und so gab es dann eine spätere Endredaktion des gesamten Buches in der Zeit der Könige. Man liest dazu 1. Samuel 27, 6. Hilfreich ist auch noch folgende Information. Ursprünglich waren die Bücher 1. und 2. Samuel ein einziges Buch. Diese Aufteilung in 2 Bücher ist eigentlich eine spätere Erscheinung. In der ältesten Bibelübersetzung des Alten Testaments auf Griechisch, in der sogenannten Septuaginta, das war eine jüdische Übersetzung, gemacht in Alexandria in Ägypten im 3. Jahrhundert vor Christus. Da hat man die Bücher aufgeteilt. Übrigens auch Könige war ein Buch. Man hat das aufgeteilt in 1. und 2. Könige. Und Chroniker war auch ein Buch und hat das aufgeteilt in 1. und 2. Chroniker. Ja, das muss man einfach wissen. Und wir finden das auch bestätigt in Bezug auf Samuel, denn in Qumran, in diesen Höhlen am Toten Meer, da hat man ja in den Jahren 1947 bis 1956 in insgesamt 11 Höhlen Manuskripte des Alten Testaments gefunden. Und da sind praktisch alle Bücher des Alten Testaments belegt, nebst außerbiblischen Büchern wie Kommentaren, Lieder und so weiter, oder Gedichte. Und da hat man eben auch Überreste gefunden von einer Rolle, die man datierte auf etwa 50 vor Christus. Jede Rolle bekommt da so ein spezielles Siegel in der Ordnungsliste. Also man nennt dieses Fragment oder diese Überreste 4Q Sam und dann A hochgestellt. Also vierte Höhle, Q, das bedeutet Qumran, Sam bedeutet Samuel und klein a bedeutet die erste von den verschiedenen Samuel-Handschriften, die man gefunden hat. Und da sieht man eben den Übergang, dass eben 1. und 2. Samuel eine Rolle waren. Man hat insgesamt 4 Überreste von 4 Manuskripten in Qumran gefunden. Nämlich Überreste einer Rolle in Höhle 1. Das ist die Höhle, die als erste entdeckt worden war, damals durch diesen 17-jährigen Beduinen namens Muhammad Adiv. Er war, wie man so allgemein erzählt, auf der Suche nach einer verlorenen Ziege, die er in einer dieser Höhlen vermutete, hat einen Stein reingeschossen, es hat geklirrt und dann ist er reingegangen und hat da die Qumran-Rollen entdeckt. Eine andere Version, die weniger romantisch klingt, ist diese. Der Stamm der Tamiré hat geschmuggelt und war ein Schmuggelstamm. Und immer wenn dann die jordanische Polizei kam, war es ihnen wichtig, dass man das Schmuggelgut verstecken konnte in den Höhlen und dass bei einer solchen Versteckaktion dann eben die Rollen gefunden worden waren. Aber das Erstaunliche ist, dieser Fund von Qumran ist ja einer der ganz bedeutenden Funde, um zu zeigen, wie genau die Bibel überliefert worden ist. Und wenn man denkt, dass im Islam gelehrt wird, die Christen und die Juden hätten die Bibel abgeändert und dann ausgerechnet ein Muhammad liefert einen der größten Beweise für die Präzision der Überlieferung der Bibel und dass das überhaupt nicht stimmt, dass die Bibel abgeändert worden wäre, dass man nicht mehr die richtige Bibel hätte. Ja, und das war eben Höhle 1, dieser Fund. Und da hat man auch Überreste von Samuel gefunden, nicht nur die vollständige Jesaja-Rolle aus Höhle 1, sondern eben auch Überreste von Samuel. Und dann in Höhle 4, da hat man 3 Manuskripte gefunden. Jetzt wollen wir uns mit der Zeit beschäftigen, die in den Samuel-Büchern behandelt werden. Wir haben hier auf dem Zeitstrahl die Zeit ab dem Auszug aus Ägypten, nach der strengen Chronologie, 1606 vor Christus. Und darauf folgte die Wüstenwanderung von 40 Jahren. Danach die Landnahme unter Josua, zuerst die Eroberung von Jericho. Das war im Jahr 1566. In Jericho bei den Ausgrabungen dort kann man eine ganz massive Mauer sehen. Aber was da noch übrig ist, das ist nur der unterste Teil. Denn diese Mauer war viel höher. Da gab es auf diesen massiven Steinen, die da benutzt wurden für diese Mauer, man nennt sie eine Zyklopenmauer. Das sind so Mauern, wo man denken könnte, das könnten nur Riesen aufbauen, so große Steine. Aber darauf war eine Ziegelmauer und die ist nach außen runtergefallen, zu einer Rampe. Und die Palästinenser in Jericho haben seit einiger Zeit dort eine Tafel angebracht mit der Datierung circa 1550 vor Christus. Schön. Wenn man einen Flyer kriegt dort über Jericho, dann erfährt man, dass da die Bibel nicht stimmt und dass es quasi da nicht passt mit der Bibel. Ja, wenn man nach der falschen Chronologie geht. Aber wenn man die biblischen Zahlen ernst nimmt, dann kommt man auf 1566 und damit ist natürlich circa 1550 gar nicht schlecht. Und das Erstaunliche ist, die Mauern sind nach außen runtergefallen. Normalerweise fallen Mauern, wenn man eine Stadt erobert, nach innen. Es ist nämlich ziemlich gefährlich für die Soldaten, wenn die Stadtmauer nach außen runterfällt. Ich meine für die Angreifer. Aber die Bibel sagt, dass eben Gott die Mauern von Jericho erschüttert hat. Sie sind runtergefallen und zwar zu einer Rampe, sodass jeder Israelit, der im Zug da hinter den Posaunen rund um die Stadt herumging, dann gerade vor sich hinaufsteigen konnte, weil die Rampe entstanden war. Und da hat man auch die Brandspuren gefunden, also ganz enorm. Darum, 1566 bis 1560, das waren diese 6 Jahre der Eroberung des verheißenen Landes unter Josua, wie das ausführlich im Buch Josua berichtet wird. Und von da an vergingen 14 Jahre bis zum ersten Richter. Und das war eine traurige Zeit, denn das Buch der Richter sagt, wie die Israeliten begannen, sich mit den heidnischen Völkern zu mischen, mit Mischehen, und begannen, ihre Götter zu verehren. Und in dieser elendigen Zeit hat Gott den ersten Richter dann berufen, Othniel. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 20 lesen wir, dass die Zeit der Richter 450 Jahre dauerte. Ich lese kurz vor. Apostelgeschichte 13, Vers 20. Aber des Zusammenhangs wegen lese ich gerade ein bisschen früher. Paulus spricht da nämlich in der Synagoge und fasst ganz kurz die Heilsgeschichte zusammen. So wie ich es jetzt auch mit anderen Worten in Kürze versucht habe zu tun. Vers 16. Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach: Männer von Israel und die ihr Gott fürchtet, hört, der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und während einer Zeit von 40 Jahren, nämlich nicht nur ungefähr, sondern während einer Zeit von 40 Jahren, genau 40 Jahre, und während einer Zeit von 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Das sind diese 6 Jahre. Und dann sagt er weiter, dass eben während 450 Jahren gab er ihnen Richter bis auf Samuel, den Propheten. Falls in Ihrer Bibel das ein bisschen anders steht, dann war es falsch. Das ist nämlich ein Problem. Hier gibt es den Neste-Alan-Text, der ist vollkommen falsch. Der ist völlig verwirrt. Und da werden die historischen Angaben hier völlig durcheinander gebracht. Und im Mehrheitstext ist es genau richtig, eben, dass diese 450 Jahre sich auf die Zeit der Richter bezieht. Aber im Neste-Alan-Text heißt es, da sind 450 Jahre vergangen und dann habe er ihnen Richter gegeben. So steht es wörtlich dort. Und das zeigt, das ist ein falscher Text. Aber der Mehrheitstext macht klar, also während 450 Jahre gab er ihnen Richter, bis auf Samuel, den Propheten. Und effektiv, wenn man all die Zahlen zusammenrechnet im Buch der Richter und dann in den ersten Kapiteln von 1. Samuel, wo wir ja noch die zwei letzten Richter finden, im Buch der Richter 14, und dann im 1. Samuel kommt Eli, der Hohepriester. 40 Jahre Richter, und dann bleiben noch 20 Jahre, um diese 450 Jahre vollzumachen. Das sind die 20 Jahre Richterzeit von Samuel. Das ist also die Zeit von 1546 bis 1096. Und danach verlangte das Volk, wir möchten keine Richter mehr. Und wir möchten nicht mehr, dass Gott der König ist. Wir möchten so sein wie die anderen Völker. Wir möchten nicht mehr etwas Spezielles sein. Wir möchten auch einen König wie die anderen Völker. Und da haben sie Gott als Herrscher verworfen. Das wird uns ganz dramatisch in diesen ersten Kapiteln von 1. Samuel gezeigt. Dass also diese Zeit der Theokratie vom Auszug aus Ägypten bis auf Samuel hier ein Ende findet. Das Wort Theokratie bedeutet Gottes Herrschaft. Nicht wahr? Wir leben nicht ganz, aber so ungefähr in einer Demokratie. Demos heißt Volk, ja? Das Volk herrscht. Aber in der Schweiz ist das mehr. Da haben wir mehr Demokratie als in Deutschland. Das ist einfach so. Aber auch nicht perfekt gibt es nicht. Aber das Volk herrscht. Und wenn das Volk nicht zufrieden ist, dann kann man ein Referendum machen und kann eine Abstimmung durchführen und das Volk kann sagen, wir möchten das jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ja, das ist Demokratie. Das kann man nicht in allen Demokratien, aber in der Schweiz geht das so. Und jetzt haben wir aber hier eine Theokratie, das heißt eine Gottesherrschaft. Gott regiert. Gott wollte durch die Bibel, durch das Gesetz Mose, wollte er Israel regieren. Und die Richter waren nicht kleine Könige, sondern das waren eben Leute, die sollten anhand der Bibel, sobald es irgendwelche Unklarheiten und Fragen gab des Rechts, sollten die sagen, was die Tora, was die Bibel dazu sagt. Und so wollte Gott über die Bibel regieren. Aber das geht natürlich nur, wenn alle sich der Bibel unterwerfen. Das ist die schönste Herrschaftsform, die man sich vorstellen kann. Aber es funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und das Buch der Richter zeigt uns, die meisten haben nicht mehr mitgemacht. Und so wurde das eben eine schwierige Zeit. Und schließlich hat das Volk zu Samuel, dem letzten Richter, gesagt, wir möchten nicht mehr. Es reicht uns. Wir möchten auch einen König haben, wie alle anderen. Und dann bekamen sie Saul. Aber zu dem Thema später mehr. Also wir sehen, der grobe Zeitrahmen im Buch Samuel, das ist die Zeit von 1156, das ist der Beginn der Richterzeit von Eli, bis zum Tod von David, zum Ende seines Lebens, das wäre 1016 vor Christus. Das gibt den groben Zeitrahmen, in den wir die Samuel-Bücher, beziehungsweise das Buch Samuel, einpassen. Und dieses Buch ist sehr dramatisch, weil es uns eben den Übergang zeigt von der Richterzeit, wo Gott noch der König war, zum Königtum Israels mit Saul, der Israel dann in eine Katastrophe hineingeführt hat. Und diese Katastrophe wird eben auch in Samuel beschrieben. Also dieser Plan des Volkes, ging nicht auf. Das hat zu einer Katastrophe geführt. Aber davon auch mehr später. Es ist noch weiter ein dramatisches Buch, weil es uns auch den Übergang zeigt von der Epoche der Stiftshütte zum ersten Tempel, dem Salomo-Tempel. Nach dem Auszug aus Ägypten hat Gott Israel beauftragt, ein Heiligtum zu bauen. Ich lese 2. Mose 25. Da wird uns der detaillierte Bauplan der Stiftshütte vorgestellt und der Schlüsselvers 25,8, Gott sagt: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Gott wollte inmitten des Volkes Israel wohnen. Darum sollten sie einen Tempel bauen, ein Haus für Gott. Und das sollte auch das Zentrum des Gottesdienstes sein. Aber dieser Bauplan in 2. Mose 25 bis 40 ist ein Bauplan für einen Elementbau. Das ist fantastisch. Also vor 3.500 Jahren ein Elementbau. Der war so konzipiert, dass man eben diesen Tempel immer wieder abbrechen konnte und einen neuen Ort wieder aufbauen konnte. Wieder abbrechen, aufbauen. Das war ideal für die 40 Jahre der Wüstenwanderung. Also von Ägypten nach Kanaan. Aber es war dann so, als Josua das Volk ins Land führt, ins verheißene Land, da hat er die Stiftshütte in Shiloh aufbauen lassen, im Land. Ich schlage auf, Josua. Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel versammelte sich nach Shiloh. Und sie schlugen dort das Zelt der Zusammenkunft auf. Und das Land war vor ihnen unterjocht. Also selbst nach der Wüstenwanderung, wo es eben von Ort zu Ort ging und die Stiftshütte immer wieder abgebrochen aufgebaut werden musste, da wurde die Stiftshütte schließlich im Land, wo man nicht weiter wandern musste, aufgestellt in Shiloh. Und da blieb die Stiftshütte für Jahrhunderte. Nun wird aber in unserem Buch, das wir betrachten, eben gezeigt, wie es dann zur Ablösung kam von der Stiftshütte hin zu dem ersten Tempel aus Stein, der in Jerusalem aufgebaut werden sollte. Ja, und auf diesem Weg eben von der Stiftshütte zum ersten Tempel, da spielt also die Richterzeit mit diesen 450 Jahren eine ganz bedeutende Rolle. Denn danach kam ja eben König Saul, 40 Jahre, David, 40 Jahre. David hat dann bereits ganz viele Materialien gesammelt für den Bau des ersten Tempels. Und sein Sohn Salomo hat dann im 4. Jahr seiner Regierung den Bau des Tempels begonnen. Aber eben, das Buch Samuel zeigt uns den Übergang von der Stiftshütte zum ersten Tempel in Jerusalem. Die Richterzeit ist dabei eine ganz gewichtige Zeit mit 450 Jahren, wie gesagt. Und da finden wir ein Kennzeichen dieser Zeit. Es ist im Buch der Richter ein Refrain. In Richter 17,6, 18,1, 19,1, 21,25. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also, eben, es war normal, dass die Bibel nicht als der Maßstab betrachtet wurde. Darum funktionierte das nicht mit der Theokratie. Jeder war ein Individualist. Es war eben eine Zeit des Relativismus, wo man sagt, ja, absolute Wahrheit. Ja, wenn das für dich gut ist, ist es okay. Aber ich sehe das anders. Sehen wir, das ist vor so vielen Jahrtausenden so gewesen und Leute denken heute, wir sind modern, wenn wir sagen, es gibt keine absolute Wahrheit. Und es gibt deine Wahrheit, es gibt meine Wahrheit, aber eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Nein, das ist nicht modern, das ist Schnee von gestern. Das war damals. Und diese Richterzeit war darum eben auch eine Zeit des moralischen und religiösen Zerfalls. Die Werte, wenn es geht um Ehe und Familie und so weiter, diese Werte sind zusammengebrochen damals, weil man sich von der Bibel weggewendet hat. Und in unserer Kultur ist das ja genau so geschehen, ganz besonders in den vergangenen Jahrzehnten, seit den 1960er Jahren, dass man die biblischen Werte über Bord geworfen hat und gesagt hat, alles ist relativ, es gibt keine absolute Wahrheit, aber jetzt haben wir dieses moralische Chaos und auch diesen Sumpf, in dem so viele Menschen in unserer Gesellschaft sind und nicht wissen, wie sie da rauskommen. Und anstatt ihnen rauszuhelfen, stößt man sie noch in einen noch tieferen Sumpf mit der ganzen Gender-Lehre hinein. Ja, aber das zeigt uns eben, wie aktuell diese ganze Zeit ist. Und man bedenke, wir lesen dann in 1. Samuel über die letzten Jahrzehnte der Richterzeit. Also hochaktuell, was wir da finden und sehr einfach zu übertragen auf unsere Situation mit wunderbaren Belehrungen, ernste Belehrungen, aber auch viele ermutigende Belehrungen. Wie sollen wir denn leben? Das ist ja ein Buchtitel, nicht wahr? Von Francis Schaeffer, einem christlichen Denker der vergangenen Jahrzehnte. Und das hat er nicht selber erfunden, diesen Titel, sondern hat er übernommen aus Ezekiel 33. Wie sollen wir denn leben? Können wir das kurz aufschlagen? Und die Antwort auf diese Frage können wir gerade geben durch das erste Buch Samuel, weil wir da so viele konkrete Antworten dazu finden. Ja, wir lesen in Vers 10. Und du, Menschensohn, sprich zum Haus Israel. So sprecht ihr und sagt, unsere Übertretungen und unsere Sünden sind auf uns und in ihnen schwinden wir hin. Wie können wir denn leben? Oder wie sollen wir denn leben? Kann man auch übersetzen. Also, hier spricht ein Volk, das merkt, unser Lebensstil und unsere Unmoral macht uns selber kaputt. Wie können wir leben? Und die Antwort ist in Vers 11 zusammengefasst, was wir dann auch im Buch Samuel ausführlicher finden werden. Spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose von seinem Weg umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Ja, wir wollen an dieser Stelle eine kurze Pause einschalten. Und wir singen noch zusammen ein Lied. Wir fahren jetzt weiter in dieser Einleitung zum ersten Buch Samuel. Und zwar ist dieses Buch auch wichtig, um mehr zu erfahren über die weitere Geschichte der Stiftshütte. Sie hat nämlich trotzdem noch eine weitere Reise gemacht. Nach der langen Zeit in Shiloh von mehreren Jahrhunderten, wo sie eben das Zentralheiligtum war für das zwölfstämmige Volk Israel, und das wird nun in den ersten Kapiteln von 1. Samuel eine ganz zentrale und wichtige Rolle spielen. Aber es gab dann in der Zeit von Saul eine Veränderung, und zwar wurde die Stiftshütte aus Shiloh evakuiert. Wir werden noch sehen, das war eine Zeit, als die Philister als Militärmacht eben sehr, sehr bedeutsam geworden sind im Nahen Osten. Am Anfang der Richterzeit, da liest man noch nicht viel von den Philistern, ja? Aber am Schluss der Richterzeit, man denkt an Simson, da werden die plötzlich von großer Bedeutung und dann eben auch unter Eli, Samuel und unter Saul. Und zwar konnten schließlich die Philister Shiloh zerstören, verwüsten. Das geschah dann im Zusammenhang mit dem letzten Krieg, in dem Saul dann auch sein Leben beendete. Aber weil das eben abzusehen war, die Zerstörung von Shiloh als Ort des Gottesdienstes, da wurde die Stiftshütte evakuiert. In 1. Samuel 21 finden wir sie in Nov. Und später kommt sie nach Gibeon, auf die Höhe von Gibeon. 1. Chronik 16, 39. Und erst dann in der Herrschaft von Salomo, König Salomo, da brachte er die Stiftshütte von Gibeon nach Jerusalem. Und dann baute er den Tempel. Und aus der jüdischen Überlieferung wissen wir, dass dann eben die Stiftshütte zerlegt wurde und sie wurde im Tempelberg eingelagert. Und so gab es einen nahtlosen Übergang von der Stiftshütte zum ersten Tempel. Und das ist sehr hilfreich, wenn man nämlich den Hebräerbrief liest im Neuen Testament. Und da wird gesprochen über den damals noch bestehenden Opferdienst in Jerusalem. Hebräer 10 sagt, jeder Priester steht täglich da, in der Gegenwartsform, oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Und dann wird erklärt, aber der Herr Jesus hat durch sein einziges Opfer hat die Sünde eben für immer abgeschafft. Aber da wird immer noch gesprochen, und dennoch, über den Tod Christi hinaus, waren die Opfer, nämlich bis ins Jahr 70, immer noch da. Und der Hebräerbrief macht also klar, was die Bedeutung dieser Opfer im Tempel sind, nur Hinweise auf das wahre Opfer des Herrn Jesus. Aber die waren immer noch da, denn der Hebräerbrief wurde im Jahr 62 verfasst. Und nun ist das erstaunlich, wenn man Hebräer 9, 10 liest, da wird über den Tempel gesprochen als einer Stiftshütte. Die Ausdrücke der Stiftshütte werden verwendet. Man fragt sich, warum? Der Grund ist der, Hebräerbrief versetzt nämlich die Leser in die Zeit der Wüstenwanderung und erklärt, ja, seht ihr, so wie damals das Volk Israel aus Ägypten auszog und alle betrachten sich als gläubig, aber viele waren gar keine richtigen Gläubigen. Und der Hebräerbrief zeigt, wie viele das Ziel wegen Unglauben nicht erreicht haben und nicht ins Land kamen. Und so macht der Hebräerbrief den Hebräern, ja, ist ja an die Hebräer geschrieben, das sind nämlich Juden, die sagten, ich bin gläubig und glaube an den Messias Jesus. Aber da waren eben nicht nur echt Bekehrte, sondern auch Bekenner dabei. Und darum ist der Hebräerbrief sehr, sehr ernst. In der Zeit, es ist die Gefahr, dass jemand, der nur ein Bekenner ist, schließlich ein Feind des Evangeliums wird. Und ganz bewusst Jesus Christus definitiv verwirft und ihn nicht mehr will, den Sohn Gottes mit Füßen tritt. Und dann gibt es kein Opfer mehr. Und versetzt also in die Zeit der Wüstenwanderung und der Hebräerbrief zeigt, wir sind eigentlich in unserem Gang durch das Leben als Gläubige, Bekenner und echte Gläubige, sind wir in einer gefährlichen Welt, die der Wüste gleicht. Und in der Wüste war eben die Stiftshütte. Und darum wird der Tempel zur Zeit des Hebräerbriefes mit den Ausdrücken der Stiftshütte beschrieben. Und jetzt der langen Rede kurzer Sinn. Wir können das gut verstehen, weil eben im jüdischen Denken ist zwischen der Stiftshütte und dem Tempel ein nahtloser Übergang. Die Stiftshütte ging von den Stationen der Wüstenwanderung vom Sinai an über viele Stationen bis nach Shiloh, dann eben nach Nov, Gibeon, in Jerusalem und da ins Untergeschoss des Tempels. Aber wir erfahren da auch viel über die Reise der Bundeslade. Und die war sehr bewegt. In 1. Samuel, in den ersten Kapiteln, sehen wir, die Bundeslade war in Shiloh, in der Stiftshütte. 1. Samuel 4,4. Aber dann sehen wir, wir kommen später darauf, wie die Bundeslade auf Reise geht. Sie wird nämlich von den Philistern im Krieg gestohlen. Sie kommt nach Aschdod, nach Gat, nach Ekron, also zu diesen Städten da beim heutigen Gazastreifen, 1. Samuel 5. Und schließlich wird aber die Bundeslade zurückgegeben, dann kommt sie nach Beth Shemesh. Ja? Wenn man vom Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv auf der Autobahn Nummer 1 nach Jerusalem hinauf fährt, muss man achten auf die Ausschilderung Beth Shemesh. Ja, das ist dieser Ort. Dann kam die Bundeslade nach Beth Shemesh und danach nach Kiryat Jearim. Und dort blieb sie lange Zeit. Nach 1. Samuel 7. Und auch dieser Ort ist gut zu erreichen, wenn man also mit der Autobahn Nummer 1 noch weiter hinauffährt gegen Jerusalem. Wenige Kilometer vor Jerusalem ist dann die Ausschilderung für die Ausfahrt nach Kiryat Jearim. Ist auch gleich an der gleichen Straße gelegen, ja, wie Beth Shemesh. Eben. Und dort war sie für lange Zeit. Und wir gehen jetzt nicht auf die Details ein, wie es dazu kam. Eine weitere Station war dann Peretz Ussa, beschrieben in 2. Samuel 6, 8. Und erst dann einige Zeit danach bringt David sie nach Jerusalem. 2. Samuel 6. Und dort richtet David ein Zelt auf, gerade bei seinem Palast. Den Palast von David hat man gegraben in den vergangenen Jahrzehnten und hat noch wenige Überreste davon jetzt ans Licht gebracht. Gerade oberhalb von der Steinaufschüttung, genannt Millo, da war der Palast in der Davidstadt, das heißt also in der Altstadt von Jerusalem, auf dem Südabhang des Tempelberges. Und dort war dieses Zelt mit der Bundeslade. Und danach hat Salomo dann den Tempel gebaut auf der Bergeshöhe und er hat extra einen Ort hergerichtet im Allerheiligsten, um die Bundeslade dahin zu stellen. Und diese Vertiefung kann man heute noch sehen auf dem Felsen im Felsendom, oben auf dem Tempelplatz. Ich habe das gesehen und die Ausmessung, das ist fantastisch, wie das genau dazu passt. Also da war dann die letzte Station der Bundeslade. Das einfach eben zu diesem interessanten Thema, die Reise der Bundeslade, bis sie dann schließlich gewissermaßen zur Ruhe kommt in Jerusalem, im ersten Tempel. Und darum ist dieser Übergang von der Stiftshütte in Shiloh zum Tempel in Jerusalem so bedeutsam. Hier möchte ich noch etwas sagen über den Aufbau des Buches Samuel. Eben eine gute Einteilung hilft uns, die Details besser zu verstehen. Man kann jetzt mal das erste Samuel-Buch, das zweite lassen wir jetzt mal noch auf der Seite, obwohl das eben eine Einheit bildet, das erste Samuel-Buch in drei große Blöcke aufteilen. Der erste Block heißt Samuel, Kapitel 1 bis 7. Der zweite Block Saul, 8 bis 15. Der dritte Block David, 16 bis 31. Ja? Und der Block Samuel kann weiter überschrieben werden, von Gott erwählt und von Menschen verworfen. Ja, das war dann sehr bitter für diesen Samuel, als er da am Ende seiner 20 Jahre Richterzeit, was er mit Hingabe und Treue an den Herrn getan hat, das Volk sagt, wir möchten einen König. Wir haben genug von der Richterzeit. Und Gott muss ihm dann sagen, er soll das quasi nicht für sich nehmen. Nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sei. Und eben, er wurde schon abgelehnt, aber die Ablehnung war eigentlich noch schlimmer, weil es bedeutete auch eine Ablehnung Gottes. Indem man ihn ablehnte als Richter, lehnte man Gott als König ab. Darum von Gott erwählt. Und die ersten Kapitel zeigen das auf so liebliche und eindrückliche Weise, wie dieser Samuel eben als Kind heranwächst. Ein Kind aus Gottes Hand ist ja unser Thema. Zunächst von Gott erwählt und von Menschen verworfen. Und dann kommt eben der Kontrast mit Saul. Von Menschen erwählt und von Gott verworfen. Das drückt ja genau die Dramatik aus. Saul war der Mann nach dem Herzen der Menschen. Und zwar dachten die Menschen, wenn wir einen König haben, dann haben wir es gut. Wir müssen nicht mehr denken. Ja, muss sich dann nicht mehr darum kümmern, was sagt die Bibel zu dem Thema und zu dem Thema, sondern der König sagt, was wir tun müssen, und dann machen wir es. Ja, so sieht man das auch eben in der Geschichte der Völker, dass es manchmal Völker gab, die haben sich gesagt, wir lassen lieber den Leiter denken und wir können einfach stramm hinterhergehen. Aber das ist etwas ganz Gefährliches, aber das wollte Israel. Israel hat das gemacht. Sie haben ihn erwählt und haben sich gedacht, wenn wir einen König haben, dann löst er unsere Probleme. Und tatsächlich, Saul war ein Kopf größer als alle anderen. Das war wirklich der Mann, der die großen Probleme angehen konnte. Und das konnte man schon physisch sehen, wie der einfach so mit einem Kopf das übliche Volk überragte. Aber das ist dann die Pointe, wenn wir das erste Buch Samuel lesen, die Kapitel weiter, das geht nämlich gut, bis einer kommt, der noch größer ist. Und das ist dann die Pointe, 1. Samuel 16. Dieser Mann aus Gat, 6 Ellen und eine Spanne, fast 3 Meter. Da war Saul nichts mehr. Und er hatte Angst, genauso wie das Volk. Ja, eben, wenn wir irgendeinen starken Mann suchen, das geht nur so lange gut, bis noch nicht ein noch stärkerer kommt. Aber dieser Saul erweist sich als untreu Gott gegenüber und wird von Gott verworfen. Und danach kommt die Geschichte mit David. Und dieser Mann ist von Gott erwählt. Zum König. Und zwar, jetzt geht das Thema Königtum aber in eine ganz andere Richtung. Denn Gott sagt, David soll der Vorvater sein von dem König, den Gott schon vor Grundlegung der Welt geplant hat, dass er kommen würde. Der Erlöser der Welt, der Messias. Ja, und so war David von Gott erwählt. Aber wir sehen dann in diesen Kapiteln, von Menschen verworfen. Er wurde über lange Zeit von König Saul verfolgt, von der Armee Israels verfolgt. Und er war ständig auf der Flucht. Und alle, die Probleme hatten, die haben sich dann ihm, dem verworfenen König, angeschlossen, weil sie wussten, einmal wird er König sein. Und wenn wir die Verwerfung mit ihm teilen, dann werden wir auch einmal die Ehre auf seiner Seite teilen. Natürlich schon ein wunderbarer Hinweis auf den Messias, der eben als der große Sohn Davids kommen sollte, aber er wurde von den Menschen verworfen. Aber alle, die erkannten, wir haben große Probleme. Und der wahre Sohn Davids kann uns dabei helfen. Die stellen sich auf die Seite des Verworfenen. Und sie wissen, einmal wird er König sein über die ganze Welt. Und dann werden wir aber auch die Herrlichkeit mit ihm teilen. Wenn wir mit ihm leiden, dann werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. 2. Timotheus 2. Ja, also da sehen wir einen wunderbaren göttlichen Plan in diesem Buch. Und weiter können wir dann das Buch so einteilen. Der erste Block, Samuel. Da haben wir die Kindheitsgeschichte, Kapitel 1 bis 3. Da haben wir das Thema, ein Kind aus Gottes Hand. Dann kommt ein nächster Block, Geschichte der Bundeslade, 4 bis 6. Da wandert die Bundeslade. Von Shiloh aus über Stationen. Und schließlich, Kapitel 7, da wird uns beschrieben Samuels Richteramt. Der als Kind erwählte, macht als Erwachsener einen treuen Dienst. Dann kommt der Abschnitt Saul und das können wir dann wieder einteilen in Kapitel 8. Israel will einen König und verwirft. Samuel verwirft Gott. Sauls Berufung und Salbung, Kapitel 9 und 10. Sauls Erfolge und Torheiten. Seine Verwerfung durch Gott, 11 bis 15. Der Block über David. Wir haben zunächst die Erwählung und Berufung und seine Salbung in Kapitel 16. Dann kommt diese bewegende Geschichte David und Goliath. Eben dieser Mann, der weit größer ist als der übergroße Saul, wird von dem Jüngsten und dem Verachtetsten aus der Familie von Isai ohne militärische Rüstung, nur mit einer Schleuder und dann mit seinem eigenen Schwert gerichtet. David und Goliath. Weiter haben wir Kapitel 18 bis 19, David am Hof des Königs, des Königs Saul. Und dann diese dramatischen Kapitel 19 bis 31, Saul jagt David, bis Saul dann, der Verfolger, stirbt durch Selbstmord. Da haben wir dann das Thema Selbstmord in der Bibel. Das ist auch etwas sehr Wichtiges, ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit, weil das eine Problematik, eine größere Problematik geworden ist als früher. Jetzt wollen wir auch versuchen, das Buch Samuel innerhalb der Bibel einzuordnen, innerhalb der Bibliothek der Bibel. Das Alte Testament wird in der hebräischen Bibel eingeteilt. Das ist in jeder hebräischen Bibel so ganz normal. Da beginnt es dann eben hinten, weil man hebräisch von rechts nach links schreibt. Und da beginnt es mit der Tora. Das ist der erste Teil. Sie, Tora heißt Gesetz. Das Gesetz Mose. Und das besteht aus den 5 Büchern Moses. Dann kommt der zweite Teil, genannt die Propheten. Hebräisch Neviim. Navi ist der Prophet und die Mehrzahl Neviim. Und das wird dann aber nochmals eingeteilt in zwei Teile. Es gibt die vorderen Propheten und die hinteren Propheten. Die vorderen Propheten sind die Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige. Eben, ich schreibe jetzt hier nicht 1. und 2. Samuel, weil Samuel ist eigentlich ein Buch, nicht 1. und 2. Könige, sondern Könige, ein Buch. Die hinteren Propheten sind dann diese Bücher, die wir geläufig als Propheten bezeichnen, nämlich die Bücher Jesaja, Jeremia, Ezekiel und die 12 kleinen Propheten. Und dann gibt es einen dritten Teil, der heißt die Schriften. Hebräisch sagt man meistens Ketuvim. Aber zum Beispiel in Qumran wird dieser Teil auch genannt Psalmen. Und zwar, weil die Psalmen das erste Buch des dritten Teils darstellen. Also Psalmen steht für den dritten Teil. Und wenn wir mal aufschlagen in Lukas 24, wo der Herr Jesus das ganze Alte Testament heranzieht, um zu zeigen, wie es auf ihn als Erlöser, als Messias hingewiesen hat, da lesen wir in Kapitel 24, Vers 44, der Auferstandene spricht zu den Aposteln. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Das sind die drei Teile. Torah, Neviim, Ketuvim. Und man weiß ja vielleicht, dass man im Judentum das Alte Testament auch üblicherweise nennt Tanach. Und das ist ein Wort zusammengesetzt aus Gesetz, Propheten, Schriften. Nämlich immer der erste Buchstabe. Torah, T, also TH. Und dann Propheten, Neviim, N. Und Ketuvim, K. Und dann, um ein Wort daraus zu bilden, setzt man einfach, weil man im Hebräischen ja nur die Konsonanten schreibt, setzt man einfach die Vokale AA ein. Dann gibt das Tanakh. Aber man sagt Tanach, weil der Buchstabe Kaf, also K, wird weich ausgesprochen, wenn vorher ein Vokal ist. Darum sagt man Tanach. Und es hilft übrigens, wenn man mit Juden spricht, die nicht messiasgläubig sind, dass man in dem Fall aus Rücksicht nicht den Ausdruck Altes Testament verwendet, weil sie denken, die werten die Bibel ab und die sagen, die sei veraltet. Und wenn man dann sagt Altes Testament, dann haben sie schon eine Blockade. Dann sagt man am besten, im Tanach steht. Ja, jetzt weiß man, was Tanach bedeutet. Und man kann auch sagen Mikra, das heißt Bibel. Und da ist sogar nicht mal klar, ob nur das Alte Testament oder auch das Neue Testament genannt wird. Denn man sagt auf Hebräisch Mikra für Altes und Neues Testament. Einfach Bibel. Ja, aber so viel zum Tanach. Und später kann man dann eben noch erklären, übrigens im Jeremia, im Tanach, Jeremia 31 steht, dass Gott einmal einen neuen Bund schließen wird mit Israel. Und wenn er spricht von einem neuen Bund, sprich neues Testament, Bund, Testament, ist das gleiche. Wenn Gott im Tanach von einem neuen Testament spricht, dann hat er gewissermaßen den alten Bund alt gemacht. Und darum ist es nicht eine Abwertung. Denn der Tanach selber sagt ja, dass der Bund vom Sinai im Vergleich zum neuen Bund alt ist. Und darum ist eben der Begriff Altes Testament angemessen. So wird nämlich argumentiert von dem Apostel Paulus in 2. Korinther 3. Und er war ja ein Schüler von Gamaliel. Ja, und jetzt möchte ich noch etwas erklären. Eben die Schriften bestehen aus Psalmen als erstes Buch, dann Hiob, Sprüche, Ruth. Hohelied, Prediger, Klagelieder, Esther. Esra, Nehemia, das ist ein Buch, ursprünglich. Da haben wir es hier mit Bindestrich verbunden. Esra, Nehemia und Chronika. Ich sage jetzt nicht erste, zweite, es war ja ein Buch, Chronika. Jetzt gibt es hier noch ein kleines Problem. Und zwar habe ich ja Daniel in Klammern bei den Ketuvim eingereiht. So ist das in jeder hebräischen Bibel heute. Aber wir haben Hinweise, dass das ursprünglich nicht so war. Auch eben gerade in Qumran, in diesen Schriften, die zurückgehen bis in vorchristliche Zeit, und den Schriften von Qumran gibt es ein Manuskript 4Q174. Jetzt weiß man, was das heißt. Man hat es gefunden in der vierten Höhle und es ist die Handschrift Nummer 174. Dort wird über Daniel den Propheten gesprochen. Genauso wie der Jesus über ihn spricht, Matthäus 24,15. Wie durch Daniel den Propheten geredet ist. Der Gräuel der Verwüstung. Ja, der Jesus, Qumran nennt Daniel den Propheten. Und das weist darauf hin, dass eben Daniel ursprünglich in den Propheten eingereiht war. Und nachchristlich haben die Rabbiner das versetzt in die Ketuvim, weil dieser Teil wird im Judentum viel weniger beachtet. Ja, in der Synagoge liest man immer die Tora und im Leseverlauf die ganzen fünf Bücher Mose, dann gewisse ausgewählte Stellen aus den Propheten. Ja, aber zur gewöhnlichen Sabbatlesung, da ist eben der dritte Teil nicht vertreten. Und da kann man ein Buch besser verstecken. Das Buch Daniel hat nämlich so genau vorausgesagt, wann der Messias kommen sollte. Und man konnte das auch im Judentum nachrechnen. Moshe ben Maimon, ein Rabbiner im Mittelalter, schreibt, Daniel hat uns die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt, der Endzeit, aber wir verstehen sie nicht. Und man soll diese Zahlen auch nicht nachrechnen, weil man sonst eben feststellt, oder den einfachen Leuten einen Fallstrick legt, wenn sie feststellen, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias nicht gekommen ist. Ha! Es ist klar, die Jahrwochen sind abgelaufen, nämlich im Jahr 32 nach Christus. Und da ist der Herr Jesus als Fürst nach Jerusalem gekommen, wie es dort steht, bis auf den Messias, den Fürsten. Also, abgelaufen, er ist nicht gekommen. Und so will man das Buch verstecken und hat es da verschoben. Aber jetzt schauen wir mal, dadurch ist damit die ganze Struktur des Alten Testaments zerstört worden in ihrer Zahlenordnung. Wir haben nämlich, wenn wir Daniel wieder zurücksetzen in die Propheten und unter den Schriften eben wegnehmen, dann gibt es nämlich das Gesetz Mose besteht aus 5 Büchern. Die Propheten bestehen aus 20 Büchern. Die Schriften bestehen aus 10 Büchern. Aber wenn wir Daniel falsch einsetzen, dann haben wir eben da eine gebrochene Zahl und da wieder eine gebrochene Zahl. Und sonst haben wir die klare Zahlenordnung, es sind immer Mehrfache von 5. Ja, 5 Bücher, 4x5 Bücher und 2x5 Bücher. Interessant. Das gibt 7-mal. 7-mal. 5 Bücher. Zahl der Vollkommenheit. Das Alte Testament so abgeschlossen. Und nun eben verstehen wir, das Buch Samuel gehört zu den Prophetenbüchern, aber zu den früheren Propheten. Und das sind die Propheten, die beschreiben, wie Gott in der Heilsgeschichte gehandelt hat, gewirkt hat, übernatürlich in der Geschichte gewirkt hat. Und die hinteren Propheten zeigen, wie Gott derselbe Gott, der in der Vergangenheit nachweislich so gewirkt hat, wird auch in der Zukunft in der Geschichte handeln und übernatürlich eingreifen. Darum, diese Propheten geben die Basis für die Propheten mit Hauptgewicht Zukunft. Nun haben wir ja am Anfang gelesen in 1. Samuel 1. Da in der Endzeit der Richterzeit, wo es ständig immer nur abwärts ging, wie schon das Buch der Richter so eindrücklich zeigt. Ich erinnere an diese Bibelwoche, die man ja auf dem Livestream nachhören kann, über das Buch der Richter. Es geht immer weiter runter. Jetzt sind wir hier, also über die Zeit von Simson hinaus, in der Zeit von Eli. Wir sind ganz unten angelangt. Aber in dieser Zeit wird uns da beschrieben eine Familie, zunächst ein Mann aus Ramathaim Zophim. Ramathaim heißt eigentlich doppeltes Rama. Zophim, der Aussichthabenden, also die ja oben herab von den zwei Höhen schauen. Und diese Ortschaft Ramathaim Zophim wird dann aber auch abgekürzt einfach Rama genannt. In Kapitel 2, Vers 11. Höhe. Und es wird klar gesagt, das war im Gebirge von Ephraim. Hier auf der Karte sehen wir Israel heute und das umstrittene Gebiet hier, das sogenannte Westjordanland. In Israel nennt man das Samaria, der Norden, und Judäa. Wobei Samaria, der obere Teil, das ist Ephraim. Das ist auch der Ort, wo Schilo ist. Und dort, nicht so weit von Schilo entfernt, war eben dieses Rama oder Ramathaim Zophim. Und schauen wir uns das ein bisschen an. Da, so ein Blick in das Bergland von Ephraim. Das war natürlich früher in biblischer Zeit wunderbar bewaldet. Aber die Bibel sagt ja, dass alles eben verwüstet werden sollte. Und darum sieht das so aus. Aber es wird nach und nach jetzt heute wieder bewaldet. Weil mit dem Sechstagekrieg hat ja Israel das Westjordanland erobert, also Samaria, Judäa, und ist daran eben, das wieder schön zu machen und aufzuforsten, Landwirtschaft zu machen. Wir sind da bei den Ruinen von Schilo und schauen hinüber auf die lieblichen Hügel von Ephraim. Und nun, in 1. Samuel werden wir sehen, wie diese Familie von Elkana jährlich die Stiftshütte in Schilo besucht. So haben wir es gelesen. Jährlich gehen sie hinauf. Aber da ist schon ein Problem drin. Schon ein Wurm drin. Wir befinden uns ja in einer Zeit des Niedergangs. Nämlich im Gesetz Mose, in der Tora, steht dreimal in 2. Mose 23, 17, 34, 23, 24 und eine dritte Stelle, 5. Mose 16, 16, dass alle Israeliten dreimal im Jahr zu dem auserwählten Ort der Opfer gehen müssen. Nicht einmal, dreimal. Also eine Familie, die eigentlich bemüht ist, die Bibel auszuleben, aber doch nicht so ganz genau. Und was auch auffällt, ist, dass da offensichtlich, es war ja vorgeschrieben, bei den Festen Passa, Pfingsten, also Shavuot, Wochenfest, und Laubhütten dahin zu gehen. Und da sollten alle kommen. Aber wir stellen nicht fest, dass das ganze Volk sich da versammelt. Das war so ein Überrest, der noch nach Schilo ging. In einer Zeit, wo jeder tat, was recht war in seinen Augen, das war nicht mehr jedermanns Sache, nach Schilo zu gehen. Aber die Familie Elkana, doch, sie gingen. Jahr für Jahr hinauf. Und dort in Shiloh befinden sich nebst Eli auch seine gottlosen Söhne als Priester, Hophni und Phinehas. Ja, auf all diese Dinge werden wir dann morgen eingehen und auch auf Elkanas Eheprobleme. Und wir werden auch etwas hören über den Fluch der Polygamie. In dieser Familie gibt es Streit, Streit, Streit. Wir können ganz genau erklären, warum es diesen Streit gab. Hier auf der Karte sehen wir noch, wo Shiloh genau liegt. Und sehen wir, hier unter Beersheba, da weiter südlich beginnt die Negev-Wüste. Das hauptsächlich bewohnte Gebiet Israels war also von Beersheba hinauf bis nach Dan. Das ist dann noch die Spitze da oben, aber eben dieser mittlere Bereich war der wirklich stark bevölkerte Bereich. Und sehen wir, Shiloh war genau im Mittelbereich, sodass möglichst alle 12 Stämme möglichst gut diesen Ort der Stiftshütte erreichen konnten. Hier sehen wir nochmals in einer heutigen Karte mit dem sogenannten besetzten oder umstrittenen Westjordanland. Da in der sogenannten Westbank, da Shiloh, etwas südlich von Nablus. Übrigens, im 19. Jahrhundert wusste keiner, wo Shiloh war. Da kam Mr. Robinson, ein Engländer, ein gelehrter Mann, der wollte das Land Israel erforschen und die biblischen Bezüge herstellen, kam auch nach Shiloh. Und da haben die Beduinen ihm gesagt, das ist Seilun, auf Arabisch. Oh, interessant. Die Beduinen wissen, diese Steine da, die herumliegen, das ist Seilun. Oft ist im Arabischen ein S, im Hebräischen ein Sch, also Seil. Seilun, Seilo, ja. Ist nahe bei Shiloh, ja. Und es ist aber so, in Richter 21, Vers 19, da wird über Shiloh gesprochen. Und sie sprachen, siehe, ein Fest des Herrn ist von Jahr zu Shiloh, das nördlich von Bethel, östlich von der Landstraße, die von Bethel nach Sichem hinaufgeht und südlich von Lebona liegt. Jetzt hier ein Bild. Ich stehe da in Shiloh und schaue rüber nach Westen. Und sieht man diese Straße, die heute da vorbeifährt, hinauf nach Nablus, und das war das frühere Sichem. Und das ist die Straße, die einfach dem Verlauf des Tales nachgeht. Das ist der gleiche Weg wie die Landstraße, schon in der Zeit von dem Buch der Richter. Aber da wird gesagt, Shiloh ist nördlich von Bethel. Ja, wenn wir jetzt auf dieser Straße hier, ich sehe, dass man meinen Pointer gar nicht sieht. Verzeihung. Da ist er. Also diese Landstraße nach Sichem hinauf. Und jetzt links hier zurück, die Straße, dann kommt man nach Bethel. Also wir sind hier tatsächlich im Norden von Bethel. Shiloh, das nördlich von Bethel. Und wir sind hier auf der Ostseite dieser Straße. Da steht östlich von der Landstraße, die von Bethel nach Sichem hinaufgeht. Und südlich von Lebona, ja, wenn man da ein bisschen weiterfährt, kommt gerade die Ortschaft Lebona. So kann man das mit genau Bibel lesen. Kann man Ortschaften wieder neu lokalisieren. Und die Ortschaft wurde dann ausgegraben, nach Robinson natürlich, und man hat sogar eine Inschrift gefunden, die bestätigt hat, wir sind hier in Shiloh. Hier ein Blick von dem alten Standpunkt von dem biblischen Shiloh hinüber zur Siedlung des heutigen Shiloh. Und zwar, nach dem Sechstagekrieg hat die damals linke Regierung gesagt, geht ins Westjordanland, Weil wir werden mit den Palästinensern verhandeln. Wenn sie Frieden machen, geben wir ihnen Land. Aber wir werden nie mehr alles zurückgeben, weil das militärisch Selbstmord ist. Das aus strategischen Gründen, um überleben zu können, gegen Nachbarn, die die Vernichtung Israels wollen, müssen wir hier einen Brückenkopf haben. Darum gründet Siedlungen in dem Westjordanland. Und so wurde dann 1978 hier die Siedlung Shiloh gegründet. Und jetzt schauen wir da von dem Hügel des biblischen Shiloh runter. Und gerade außerhalb der alten Stadtmauern, die man ausgegraben hat von Shiloh, befindet sich da ein Bezirk, der mit einer Mauer umgeben war. Der heilige Bezirk der Stiftshütte. Ja, ich habe jetzt hier eingezeichnet, wie diese Mauern, die man heute noch da antrifft, wie die da gebaut sind. Und das ist also ein langer Bezirk, ummauert von Westen nach Osten. Und interessant, die Stiftshütte war immer ausgerichtet von Westen nach Osten. Passt von dem her. Dann geht das so ein bisschen auf die Höhe. Da sind wir so ungefähr auf der Höhe dieses heiligen Bezirks. Das ist der Ort in etwa der Stiftshütte damals in Shiloh. Und die Stiftshütte war ja nach der Bibel 100 Ellen lang, der Vorhof, und 50 Ellen breit. Umgerechnet 52,5 Meter lang auf 26,25 Metern. Und wir haben das dann ausgemessen. Diese Mauern hier, von Mauer zu Mauer, ist 28 bis 30 Meter. Also passt genau, um die Stiftshütte da einzufügen. In Shiloh hat man also die Stiftshütte aufgestellt, aber noch zusätzliche Mauern gemacht, um die Stiftshütte gegen Angriffe zu schützen. Und was noch speziell ist, aber dieser Vorhof da mit den zusätzlichen Mauern geht da weiter nach Westen und weiter nach Osten. Warum? Damit hat man eben diese kleine Stiftshütte, die ja nur einen Vorhof hatte, bereits erweitern können um weitere Vorhöfe. Weil ja alles Volk sollte zu den großen Festen nach Shiloh kommen, damit die da gut Platz haben, um zum Beispiel die Friedensopfer essen zu können in den Vorhöfen der Stiftshütte. Da haben wir also schon ein bisschen eine Fortsetzung von dem, was wir beim Tempel finden. Der Tempel hat später in Jerusalem eben nicht nur einen inneren Vorhof, sondern dazu noch mehr. Ja, um Platz zu schaffen für alle Besucher. Und wir werden dann noch sehen beim Lesen von 1. Samuel, der kleine Samuel in Shiloh, der öffnet am Morgen die Türflügel des Tempels. Manche fragen sich, wie geht das? Die Stiftshütte hatte doch Vorhänge. Und da steht von Türflügel. Das heißt Tempel? Ja gut, die Stiftshütte war ein Tempel. Darum, das Wort ist ganz normal für die Stiftshütte, Tempel. Aber Türflügel? Ja, natürlich. Das waren die Türflügel eben innerhalb dieser Mauern. Da gab es Türflügel, aber die Stiftshütte selber war weiterhin mit Vorhängen. So versteht man das besser. Der Ort Shiloh kommt 32 Mal in der Bibel vor, im Alten Testament, hier sind alle Stellen. 5-mal kommt auch der Ausdruck vor, Shiloniter, also einer von Shiloh. Und noch ein weiteres Mal kommt das Wort vor und es bezeichnet den Messias. Der Messias heißt Shiloh. In 1. Mose 49, Vers 10, nennt Jakob den Erlöser Shiloh. Das bedeutet Friedebringer, Ruhebringer. Und so war Shiloh mit der Stiftshütte der Ort der Ruhe, des Friedens. Und morgen noch ein bisschen mehr dazu, und da werden wir sehen, wie eine gottesfürchtige Frau, die sehr, sehr traurig und innerlich aufgewühlt war, mit unglaublichen Familien- und Eheproblemen, wie die in Schilo, an dem Ort, der von dem Herrn Jesus spricht, zur Ruhe kommt. Durch die Gemeinschaft mit dem Herrn, durch das Gebet. Also, mit wunderbaren Lektionen. Das morgen.